Herzlich willkommen bei Arbeitswelt im Wandel. In der heutigen Sendung geht es um Macht oder Ethik und um die kalifornische Ideologie. Zuerst folgen wir dem Vortrag Macht oder Ethik der Zukunftsphilosophin und Autorin Melanie Vogel. Im Anschluss daran hören wir einen Beitrag über die kalifornische Ideologie, zusammengefasst von dem Sozialwissenschaftler Stefan Staniek aus Hamburg. Am Mikrofon begrüßt Sie die verantwortliche Redakteurin Karin Bergs. Macht oder Ethik, ist das ein Widerspruch? Oder geht Ethik überhaupt ohne Macht? Die Zukunftsphilosophin und Buchautorin Melanie Vogel analysiert in ihrem Vortrag, warum wir einen Ethik-Kodex in der Technik brauchen und gibt dazu Denkanstöße. Megakonzerne im Silicon Valley erobern mit Milliardeninvestitionen immer neue Lebensbereiche und Forschungsgebiete. Auch Deutschland ist auf den Zug der Digitalisierung aufgesprungen, der ungebremst in die Zukunft rast. In der sogenannten vierten industriellen Evolution, Industrie 4.0, soll der Mensch zum kreativen Schöpfer werden. Doch die Realität sieht an vielen Stellen anders aus. Der Mensch läuft Gefahr, von seiner eigenen Technik überrollt zu werden und sich selbst überflüssig zu machen. Stehen sich in der Folge die technologische Macht und ein ethisches Menschenbild unvereinbar gegenüber, oder sollten wir genau jetzt nicht lieber anfangen, beide miteinander zu versöhnen? Melanie Vogel beginnt ihren Vortrag mit einem historischen Blick auf TechnikerInnen und Science-Fiction-Schriftsteller, die sich der Robotik widmen, wie Leonardo da Vinci, Karel Čapek, Isaac Asimov, um auf Industrie 4.0 umzuleiten, bevor sie die aktuelle Situation im Silicon Valley analysiert. Beginnen wir mit dem Vortrag.
Große Themen der Gegenwart sind Digitalisierung und Industrie 4.0, da sage ich Ihnen nichts Neues. Aber weibliche Experten sind zu diesem Thema kaum sichtbar. Und das finde ich bedenklich. In Talkshows, Fernsehdokumentationen, auf wichtigen Wirtschaftspodien oder in den Entwicklungsabteilungen großer Unternehmen, fast überall gilt oben ohne. Der Eindruck entsteht, die Zukunft wird ohne Frauen gemacht. Warum ist das so? Oder warum ist das schon wieder so? Wir müssen dazu einige Jahrzehnte in die Vergangenheit reisen. Ada Lovelace war Mathematikerin und Gründerin der Computerwissenschaften. Als erste Programmiererin der Welt schuf sie einen Berufszweig, in dem Frauen heute unterrepräsentiert sind. Noch im Zweiten Weltkrieg waren Frauen maßgeblich an wichtigen Entwicklungen beteiligt, die den Grundstein für unsere heutige Tech-Industrie legten. Der Umbau dieser Sozialdemografie erfolgte in den 80er Jahren, als sich die Tech-Industrie, ausgehend vom Silicon Valley, mit ihrem flächendeckenden Erfolg ökonomisch stark veränderte. Plötzlich kamen die Männer an die Macht. Das World Economic Forum hat prognostiziert, dass Frauen zu den Verliererinnen der digitalen Transformation zählen werden. Warum? Weil sie nicht nur in technischen Berufen, sondern auch an vielen wichtigen Schaltstellen in Forschung und Entwicklung sowie im Top-Management nicht vertreten sind. Sie fehlen überall dort, wo momentan die Weichen der Zukunft gestellt werden und wo weibliche Weitsicht, weibliches Nachhaltigkeitsdenken und weibliche Intuition dringend erforderlich wären. Darum ist es so wichtig, dass wir uns vernetzen und mitreden und den Wandel, den wir gestalten müssen, denn der ist nicht nur digital, sondern auch exponentiell und kombinatorisch. Das macht die Beschäftigung mit dem Thema der vierten industriellen Revolution nicht nur hochgradig spannend, sondern es verpflichtet uns auch dazu, genau hinzuschauen, was an anderen Orten der Welt passiert, und wir müssen Stellung nehmen. Viele Technologien, die wir heute selbstverständlich nutzen, finden ihren Ursprung in Science Fiction. Die Videoüberwachungssysteme von George Orwell sind nur ein Beispiel. Die Idee des Internets hat erstmals Mark Twain in seiner Kurzgeschichte From the London Times of 1904 beschrieben, die er schon 1898 fasste. Aber auch Leonardo da Vinci hat in die Zukunft gedacht. Seine Idee eines Roboters bestand zwar noch aus Seilzügen und Seilrollen. Für den Roboterkörper nutzte er eine Ritterrüstung. Heute kann man es im Museum bestaunen und drüber lachen. Doch diese autonom bewegliche Konstruktion amüsierte schon bei festlichen Anlässen am Hof des Herzogs von Mailand die illustren Gäste. Also damals hatte auch Technik schon eine gewisse Macht. Technischer wurde der Roboter in Karel Čapeks Roman Rossums Universal Robots von 1920. Er beschrieb die Robots als billige und rechtlose Arbeiter, deren massiver Einsatz in der Industrie mit der Zeit die gesamte Weltwirtschaft veränderte. Wir brauchen heute keine Fantasie mehr, um uns das vorzustellen. Dieses Szenario ist Realität geworden. Capex Roboter rebellierten irgendwann und vernichteten die Menschheit. Und auch dieses Szenario ist zumindest nicht außerhalb meiner Vorstellungskraft. Isaac Asimov verfasste, vielleicht inspiriert von Capex Roman, 1942 in seinem Roman Runaround die drei Gesetze der Robotik, die können Sie hier lesen. Eindrucksvoll wurden die in Szene gesetzt in der Verfilmung I, Robot mit Will Smith. Asimovs Gesetze müssten aus meiner Sicht schon lange Niederschlag gefunden haben in internationalen Abkommen und Gesetzesbüchern. Denn als ich diesen Film im Jahr 2004 sah, hielt ich ihn noch für Fiktion. Heute schwanke ich zwischen Faszination und Entsetzen, wenn ich sehe, wie weit wir in der Entwicklung künstlicher Intelligenzen gekommen sind. So weit nämlich, dass renommierte Wissenschaftler und Erfinder wie Stephen Hawking, Elon Musk, Bill Gates und Dutzende anderer Wissenschaftler von Stanford und Harvard im Jahr 2015 in einem offenen Brief vor den Gefahren der künstlichen Intelligenz warnten. In ihrem Future of Life Institute haben sie sich zusammengeschlossen, um einen Gegenpool zu den Entwicklungen im Silicon Valley zu bilden, auf die ich im weiteren Vortrag noch eingehen werde. Doch schauen wir zunächst auf Deutschland. Das Thema der künstlichen Intelligenz beschäftigt uns, wenn überhaupt, nur am Rande. Die Medien greifen es kaum auf, denn bei uns wird seit einigen Jahren eine andere Sau durchs Dorf getrieben, Industrie 4.0. Das Leitbild findet sich im Grünbuch der Bundesregierung, also hochoffiziell. Und man kann es als technologische Zukunftsidee verstehen. Eine Vision ist es aus meiner Sicht nicht, denn ihr fehlt das emotionale Momentum, um die Masse der Menschen begeisternd mitzureißen. In den Ideen der Regierung und in den Köpfen vieler Unternehmer, die ich im Augenblick sehr intensiv kennenlerne, ist Industrie 4.0 ein perfektes, vielleicht sogar ein perfides Instrument, Effektivität und Effizienz zu steigern, um Deutschlands Spitzenplatz in der Weltwirtschaft zu sichern. Und noch geht die Gleichung auf. Doch machen wir uns nichts vor. Automatisierung und Autonomisierung bewirken in manchen Bereichen kurz- und mittelfristig einen Anstieg der Beschäftigung. Langfristig bewirken sie das Gegenteil. Natürlich werden auch völlig neue Arbeitsplätze entstehen. Doch auch hier seien wir ehrlich und schauen einmal kurz ins Silicon Valley. Uber beispielsweise hat lediglich ein paar hundert Angestellte und verfügt gleichzeitig über einen Marktwert von geschätzten 50 Milliarden Dollar und mehr. Uber muss auch in Zukunft nicht signifikant mehr Personal einstellen. Die Prozesse in diesem Unternehmen basieren auf Digitalisierung und Hochtechnologie. Uber ist kein Einzelfall. Auch die Fintechs, die unsere heimischen Bankenwelt zu schaffen machen, kommen mit vergleichsweise wenig Personal aus. Sie haben ihre Geschäftsprozesse ebenfalls in die virtuelle Welt verlegt. Von dieser Branche sind keine Masseneinstellungen zu erwarten. Und wenn wir uns die Leitgedanken der Bundesregierung anschauen, so wünschte ich mir, dass wir mindestens seit vorgestern nicht nur über wichtige technologische Fortschritte in der digitalen Ökonomie sprechen, sondern endlich auch darüber, mit welchen ethischen und moralischen Wertehaltungen wir diese Veränderung vorantreiben wollen. Die einhellige Argumentation vieler Experten lautet: Befreien wir den Menschen von Routinetätigkeiten, steht ihm mehr Geisteskraft für komplexes Denken und Kreativität zur Verfügung. Das klingt humanistisch, es ist es aber nicht, weil wir nicht gleichzeitig auch die Grundlage dafür schaffen, dass Menschen diese individuelle Transformation bewältigen können. Ja, Menschen sind von Geburt an mit Kreativität ausgestattet. Und gesunde Menschen besitzen alle biologischen Grundvoraussetzungen dafür, sich flexibel an veränderte Umweltbedingungen anpassen zu können. Wir haben aber auch 250 Jahre Industriegeschichte hinter uns, die nicht nur unser gesamtes Schul- und Ausbildungssystem geprägt haben, sondern auch die Denk- und Organisationsstrukturen in den Unternehmen. Und die schaffen zwar für vieles eine Grundlage, aber nicht für die Ausübung kreativer Tätigkeiten. Hier sind massive unternehmerische und gesellschaftliche Anstrengungen notwendig, um ein faires Maß gleicher Chancen zu erreichen. Dieses notwendige Ausmaß an Anstrengung sehe ich persönlich zurzeit nicht. Alles, was digitalisiert werden kann, wird digitalisiert. Dieses Zitat wird Carla Fiorina zugeschrieben, der ehemaligen Chefin von HP. Und auch dieses Zitat diktiert die Richtung, in die wir uns entwickeln. Doch was heißt das? Und was soll das? Und bis wohin soll dieser Prozess gehen? Diese Fragen sind überhaupt noch nicht abschließend geklärt. Und anstatt sie neben allen berechtigten Fortschrittsdenken offen zu diskutieren, wabert die Digitalisierung wie eine Fata Morgana vor uns her, benebelt Unternehmen und versetzt das Management in helle Aufregung, denn wir wissen nicht, verspricht diese Fata Morgana die erhoffte Oase oder ist sie nur ein flimmerndes Trugbild am Horizont? Wahrscheinlich ist es von beidem etwas. Und gerade deshalb brauchen wir einen offenen Diskurs. Wir brauchen Foren und Podien, Talkshows und runde Tische, wo Männer und Frauen in ihren Professionen aus Wirtschaft, Wissenschaft, Informationstechnik, Ingenieurwissenschaften, Kunst, Kultur, Psychologie, Philosophie und Soziologie das Thema befeuern. Sich streiten, diskutieren und einen gesellschafts- und menschenverträglichen Konsens suchen, der einer Zukunft würdig ist. Die Grundlage für solche Diskurse bringen wir mit. Das ist der Vorteil von Europa, der Wiege der Renaissance.
Soweit Melanie Vogels kleiner Rundblick durch die Science-Fiction-Autoren der Vergangenheit. Nach der Pause vergleicht Melanie Vogel die heutigen Veränderungen mit den Veränderungen der Renaissance.
Man muss mit einer Revolution in den Köpfen beginnen. Pierre Bourdieu.
Lora München, 92.4.
Sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Auf UKW 92.4, im Kabel auf 96.75, fast rund um die Uhr auf DAB+. Und 24 Stunden im Internetstream.
Weiter geht's bei Arbeitswelt im Wandel mit dem Vortrag von Melanie Vogel, Macht oder Ethik, den sie auf dem Invest-Kongress gehalten hat. Im Folgenden zieht sie Parallelen zwischen der Renaissance und heute und analysiert die Unterschiede. Denn heute vertrauen wir der Technik mehr als dem Menschen. Aber ist dies die richtige Einstellung? Hören wir Melanie Vogel.
Die Wiege der Renaissance. Sie bildet den Beginn der modernen Welt, so wie wir sie heute kennen. Weltberühmte Künstler und Wissenschaftler, Dichter, Denker und Politiker haben das neue Zeitalter mitgestaltet. Es ist ein großes Erbe, das wir antreten, aber diese DNA haben wir in uns. Und sie kann uns helfen, denn zwischen der Renaissance und der heutigen Zeit gibt es frappierende Parallelen. Durch den Buchdruck nahm das Wissen zu und wurde mobil. Heute haben wir das Internet. Die öffentliche Meinungsbildung veränderte sich. Auch das erleben wir heute. Machtstellungen werden in Frage gestellt und neue Wirtschaftszweige entstanden. Genau das erleben wir heute auch. Gleichzeitig jedoch gibt es zu den frappierenden Parallelen folgenschwere Unterschiede zur Renaissance, über die wir ernsthaft nachdenken und diskutieren sollten. Zur Zeit der Renaissance herrschte der Glaube an die Verbesserung des Status quo vor. Die Menschen kamen aus dem Mittelalter, viele waren arm und ungebildet, die Pest wütete durch Europa, Fortschritt versprach ein besseres Leben. Heute dominiert die Überzeugung, dass sich der bestehende Status quo verschlechtern wird. Die Potenzierung des bereits vorhandenen Fortschritts leuchtet nicht mehr jedem ein und viele wollen ihn auch gar nicht. Hinzu kommt, wir haben heute gerade in Deutschland viel zu verlieren, nämlich unseren hart erarbeiteten Wohlstand und unsere Komfortzone. Zur Zeit der Renaissance stand der Mensch als schöpferisches Individuum im Mittelpunkt. Das humanistische Weltbild war der rote Faden, der sich durch die Renaissance und die nachfolgenden Epochen zog. Heute sind wir beseelt von der Technik und vertrauen ihr mehr als den Menschen. Dient uns auch hier die Science Fiction als Prototyp unseres Denkens? Sehr bezeichnend finde ich an der Stelle eine Szene aus dem von mir wirklich sehr geliebten Kinofilm Star Trek aus dem Jahr 2009. In dieser Szene sagt der Hohe Rat der Vulkanier zu Spock: Es ist durchaus bemerkenswert, Spock, dass Sie so weit gekommen sind und Ihre Benachteiligung überwinden konnten. Würden Sie das verdeutlichen, Minister? Was genau ist das für eine Benachteiligung? Ihre menschliche Mutter. Die menschliche Mutter als Benachteiligung, die Anspielung der Benachteiligung bezieht sich hier auf die menschlichen Gefühle, die nicht nur aus Sicht der Vulkanier für unnötiges Chaos sorgen. Auch im Silicon Valley grassiert eine vulkanische Haltung, die den Menschen als Systemfehler betrachtet und mit einer fast schon fundamentalen Respektlosigkeit gegenüber Mensch und Natur den Fortschritt treibt. Ich bin selbst für einige Wochen im Silicon Valley und in Kalifornien gewesen. Man kann sich der Energie, die im Tal ohne Zweifel, wie es der NDR in einem Artikel schrieb, kaum entziehen. Das ging auch mir so. Die Aufbruchsstimmung dort ist magisch. Alles scheint möglich zu sein und das verlockt ungemein. Der Glaube an die Machbarkeit ist ein machtvolles Aphrodisiakum. Macher, Denker, Erfinder, sie alle tummeln sich an der kalifornischen Küste und gestalten die Zukunft. Auch hier sind die Parallelen zur Renaissance unverkennbar. Mut, Risikofreude, Kapital, Visionen und eine gehörige Portion Größenwahn sind im Silicon Valley ebenso zu finden wie damals zur Zeit der Renaissance in Europa. Und doch wird auch hier der fundamentale Unterschied deutlich zwischen Europa damals und Amerika heute. Die Renaissance wurde begleitet vom Humanismus. Die Digitalisierung hat die Transhumanisten auf den Plan gerufen. Eine philosophische Denkrichtung, die die Grenzen menschlicher Möglichkeiten durch den Einsatz technologischer Verfahren erweitern will. Die Interessen und Werte der Menschheit werden als Verpflichtung zum Fortschritt angesehen. Doch dient dieser Fortschritt dem Menschen wirklich? Wenn ja, wohin führt der? Wie müssen wir zukünftig unser menschliches Dasein definieren, wenn die Transhumanisten weiter an Macht gewinnen? Wann dürfen und können wir zukünftig noch natürliche Individuen sein? Und wann beginnt der Zeitpunkt, an dem uns die Macht zu Produktivität, Effizienz und Effektivität zwingt, Chips zur mentalen Leistungssteigerung zu nutzen, weil wir ohne sie dem Wettbewerb nicht mehr standhalten können? Und was passiert dann mit unserer Individualität? Was passiert mit uns als Mensch? Über diese Fragen müssen wir heute schon diskutieren. Ihre Antworten werden unser Menschsein neu definieren. Das muss nicht schlimm sein. Ich glaube sogar, dass diese Diskurse dazu dienen, eine nächste menschliche Evolutionsstufe zu erreichen. Diese Frage zu ignorieren, sie nicht zu adressieren, das halte ich für gefährlich. Das Silicon Valley ist die Brutstätte des Transhumanismus. Menschen dort arbeiten mit Hochdruck an der Enträtselung der Schöpfung. Und was ihnen daran nicht gefällt, werden sie technologisch umbauen. Dass wir dabei nicht wegschauen sollten, zeigen die folgenden drei Beispiele eindrucksvoll. Astro Teller ist ein Jules Verne der Neuzeit. Er ist Chefinnovator bei Google X. Interviewt wurde er in einer Reportage von Klaus Kleber Schöne neue Welt, die im ZDF übrigens zu nachtschlafender Sendezeit ausgestrahlt wurde. Im Film sagte er, es beginnt eine Zeit, in der wir daran gehen, lebendige Zellen zu konstruieren, so wie wir Computer programmieren. Das ist eine der Sachen, die ich wirklich interessant finde, auch wenn ich nicht weiß, wohin das führt. Google sitzt auf Milliarden und steigt massiv in die Wissenschaften von Medizin und Leben ein. Die Fortschritte in der Verschmelzung von Biologie und Technik sind von atemberaubender Geschwindigkeit, wenn man in Silicon Valley guckt. Angeblich nur dem transhumanistischen Ziel verpflichtet, die Welt besser zu machen. Und auch Adam Gazley, Neurowissenschaftler im Silicon Valley, kommt in Klebers Film zu Wort und er sagt wörtlich, die Methoden, die wir nutzen, um die Gehirne zu verbessern, führen zu neuer digitaler Medizin. Die Welt ist unglaublich fordernd. Dauernd stürmen Informationen auf einen ein. Da muss man das Gehirn optimieren, soweit es geht. Ich bin immer wieder fassungslos, wenn ich das lese, dass Menschen das wirklich ernsthaft glauben und sagen, aber es geht leider noch weiter, denn Gazley ist damit nicht allein. Auch Sebastian Trunn, ein Deutscher, ehemaliger Mitarbeiter bei Google und maßgeblich an der Erfindung der selbstfahrenden Autos beteiligt, die deutsche Automobilindustrie sagt Danke. Auch er möchte sein Gedächtnis gern automatisieren und fände es schön, wenn er sein gesamtes Leben digital abrufen könnte. Bundespräsident Gauck sagte ihm in einer Begegnung einmal, Herr Trunn, Sie machen mir Angst. Und wenn man ihn reden hört, und ich habe mir diese Reportage von Klaus Kleber nun mehrfach angeschaut, mir wird übel, mir wird wirklich übel. Und diese Emotion der Angst ist auch für mich nie ganz fern. In der Kleber-Reportage wird er nämlich auch gefragt, was denn seiner Meinung nach aus den Ärzten, Rechtsanwälten, Diagnoseleuten, den Piloten werden wird, wenn der technologische Fortschritt in diesem Tempo weitergeht. Und für Trunn ist die Antwort glasklar. Das sind alles Jobs, die letztendlich von Maschinen übernommen werden. Viele, vielleicht nicht der ganze Job, aber ein Großteil der Jobs. Es ist inzwischen bekannt, dass für Juristen das Aussuchen von Dokumenten durch Maschinen besser gemacht wird als durch den Menschen. Das Verrückte ist, ich habe selber Jura studiert und auf dem Manager-Magazin online gab es einen Artikel über einen Firmengründer, der tatsächlich, und insofern sieht man, wie schnell die Zeit, wie schnell die Entwicklung voranschreitet. Die Reportage von Klaus Kleber wurde im August ausgestrahlt und Anfang November kam die Nachricht, ein Firmeninhaber hat eine Firma entwickelt, die Roboteranwälte vermittelt. Und zwar für routinierte Standardaufgaben. Das war vor ein paar Jahren unmöglich. Und man sieht anhand dieser Entwicklung, wie schnell das funktioniert. Und wir werden gespannt sein, in welche Richtung es weitergeht. Aber sein Zitat geht weiter. Er sagt nämlich auch, es ist bekannt, dass Flugzeuge von Maschinen besser geflogen werden als von Menschen. Das Fahren von Autos funktioniert durch Technik auch besser als durch den Menschen. Also sagt er, wir müssen uns umstellen. Wir müssen uns auf eine Zeit einstellen, wo man nicht mehr ruhig sitzen und sagen kann, ich hab's geschafft. In der neuen Zeit müssen wir nach wie vor den Berg aufsteigen, was auch immer das heißt. Die Interessen und Werte der Menschheit, die von den Transhumanisten als Verpflichtung zum Fortschritt gesehen werden, kann ich weder bei Astro Teller, Adam Gazley noch bei Sebastian Trun sehen. Nun sind diese Männer nicht irgendwer und wir lachen darüber. Ganz ehrlich, mir vergeht das Lachen. Denn es sind Männer, die im Silicon Valley agieren, hervorragend vernetzt sind und an Milliarden herankommen, um ihre Ideen zu verwirklichen. Das macht sie nicht nur so attraktiv für die transhumanistische Bewegung, sondern auch überaus gefährlich für diejenigen, die den Sog und die Macht der Technologie immer noch unterschätzen. Und davon gibt es viele. Als letztes Beispiel möchte ich Ihnen Jennifer Doudna vorstellen. Sie ist Biochemikerin an der Universität Berkeley. Sie hat ein Verfahren entwickelt, in dem man die Gene von Pflanzen und Tieren und Amöben punktgenau erfassen und verändern kann. Man schneidet sie wie Absätze in einem Word-Dokument einfach heraus und setzt sie woanders wieder ein. Klaus Kleber fragte sie in seiner Reportage, ob sie damit nicht die Büchse der Pandora geöffnet habe. Und Doudna antwortet fast schon lapidar, das ist jedes Mal so mit einer mächtigen Technik. Immer kommt sie auch in Hände, denen man sie lieber nicht anvertrauen würde. Ich will darüber eine offene globale Diskussion, damit wir verantwortlich handeln. Ich weiß nicht, was wir sonst noch tun könnten. Das Verrückte ist, diese Diskussion kann es nicht geben, zumindest nicht so, wie sie sich das vorstellt, weil die Tragweite dessen, was im Silicon Valley passiert, erst von einer erschreckend kleinen Minderheit verstanden wird. Und aus dieser Minderheit heraus gibt es zu wenige Kritiker mit insgesamt zu wenig Macht.
Das Silicon Valley als Brutstätte des Transhumanismus? Dort arbeiten die Menschen mit Hochdruck an der Entschlüsselung der Schöpfung. Was ihnen nicht gefällt, wird einfach umgebaut. Dürfen wir dabei wegsehen? Können wir uns darauf verlassen, dass die Entwickler nur Dinge entwickeln, die die Welt besser machen? Nach der Pause erzählt Melanie Vogel, welche Investitionen in Silicon Valley getätigt werden.
Werden Sie jetzt Mitglied im LoRa-Förderverein? Durch Ihre Hilfe bleiben wir eine Plattform für kritische Gegenöffentlichkeit. Mehr Info unter www.lora924.de oder Telefon 480-2851. Noch einmal 480-2851.
Herzlich willkommen zurück bei Arbeitswelt im Wandel mit dem Vortrag von Melanie Vogel Macht oder Ethik, bei dem sie die Entwicklungen im Silicon Valley analysiert und nach ethischen Grundsätzen hinterfragt. Alles, was machbar ist, wird entwickelt. Die Tragweite dessen, was entwickelt wird, wird derzeit nur von einer geringen Menge von Menschen verstanden. Und diejenigen, die das verstehen, haben zu wenig Macht. Folgen wir weiter dem Vortrag mit der Analyse der Frage, wo setzen wir Grenzen?
Elon Musk zum Beispiel investiert im Silicon Valley einzig, um es unter Kontrolle zu halten. Denn er ist sich sicher, dass uns die Maschinen irgendwann überrollen werden. Und die Hauptsorge des Future of Life Institutes, der Forschervereinigung nämlich von Hawkins und Co., ist es, die, ich zitiere, existenziellen Gefahren für die Menschheit zu verringern. Was bedeutet, diese Gefahren sind schon da. Und sie liegen unter anderem im größten Genlabor der Welt in China, das dank Doudnas Technologie nämlich bereits neue Lebewesen züchtet. Keiner merkt es. Spielen wir also mit dem Feuer. Ich denke ja. Und an der Stelle verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Ich bin großer Befürworter technologischen Fortschritts. Alles das, was Menschen hilft, zu mehr Wohlstand, zu mehr Gleichheit und Gerechtigkeit zu führen, bin ich absolut dafür. Ich habe überhaupt kein Bedürfnis, in eine vortechnologische Zeit zurückzukehren. Was mir jedoch große Sorgen bereitet, ist der fehlende weltweite Diskurs über Werte und Moral des technologischen Fortschritts. Wo setzen wir Grenzen? Und wie werden die aussehen? Wer wird sich daran halten? Und was passiert mit denen, die es nicht tun? Was mir Angst macht, ist die Unbefangenheit und Bedenkenlosigkeit, mit der die Herren Teller, Gazelay, Trun und auch eine Mrs. Doudna in die Biologie von Mensch und Natur eingreifen. Was in mir großes Unbehagen hervorruft, ist die immer größere Vernetzung, unsere damit einhergehende technologische Abhängigkeit und Verwundbarkeit. Wir verlieren immer mehr an Autonomie. Was wir bei aller Utopie, die im Silicon Valley zu finden ist, nicht aus den Augen lassen sollten, ist die unfassbare Menge an Geld, die dort bewegt wird. Viele Projekte dort wären bei uns Aufgaben staatlicher Universitäten oder Forschungsprojekte. Im Silicon Valley liegen sie in den Händen von Unternehmen und Investoren, die für ihre investierten Milliarden irgendwann einen Return on Investment sehen wollen. Wo es heute noch keine Märkte gibt, werden im Zweifel mit Gewalt Märkte geschaffen. Altruismus hat, zumindest bislang, noch nie die Welt regiert und Investoren zufrieden gestimmt. Was ist also zu tun? Meiner Meinung nach brauchen wir eine neue Science Fiction. Keine technologische, sondern eine humanistische, die unserem Explorations- und Entwicklungsdrang neue Impulse gibt. Wie könnte die aussehen? Und an der Stelle, wenn Sie mögen, schließen Sie die Augen und lassen Sie einfach mal vor Ihrem inneren Auge Bilder entstehen. Meine Vorstellung ist, wir werden flächendeckend attraktive Lebensmodelle entwickeln, zukunftsfähige Bildungschancen kreieren, innovative Führungsmodelle umsetzen, ein verändertes Gesundheitsbewusstsein schaffen, Mindsets verändern, Horizonte erweitern und Zusammenhalt und Gemeinschaft generationengerecht und nationenübergreifend definieren. Sehr sicher werden wir im Laufe dieses Prozesses auch die Systematiken von Macht und Wirtschaft anpassen, neue Unternehmensformen konzipieren und die Globalisierung evolutionieren. Denn dort, wo Roboter und Maschinen die Werkbanken der Welt bedienen und unsere Routinetätigkeiten übernehmen, erkennen die Unternehmenslenker weltweit, dass die Einsparungen durch die Menschmaschinen nicht zu Wohlstand führen, wenn den Menschen jegliche Arbeitsgrundlage genommen wird. Darum investieren die Top-Entscheider der Welt in Zukunft in Frieden, Nachhaltigkeit und den Schutz von Umwelt und Natur. Sie ermöglichen die Grundlage für Völkerverständigung, Chancengleichheit und für menschenwürdige Lebens- und Arbeitsbedingungen überall auf der Welt. Sie erkennen, dass dazu Menschen und menschliche Kompetenzen wie Empathie, Kommunikationsfähigkeit, Kooperationsfähigkeit, Kreativität und Innovationskraft benötigt werden und die Technik lediglich als Vehikel und Arbeitsmittel gebraucht wird, den Menschen jedoch weder ersetzt noch verdrängt. In diesem Zusammenhang werden wir Zeit und Geld endlich wieder voneinander trennen, weil wir verstehen, dass Kreativität und schöpferisches Tun sich nicht in Geld und Zeit messen lassen. Wir werden auf Augenhöhe, kooperativ und wertschätzend miteinander umgehen, weil wir verstanden haben, dass die Herausforderungen der Zukunft ausschließlich gemeinsam gestaltet werden können. Wir werden uns als Künstler von etwas Neuem begreifen, als Schöpfer eines lebensgesunden Menschenbildes. Die Menschen, Unternehmen und Gesellschaften, die das heute schon begreifen, werden über viele Jahrzehnte Prosperität und Freiheit erlangen und das Lebensumfeld aller Menschen signifikant verbessern. Ist das Science Fiction? Ich hoffe nicht. Ich bin auch davon überzeugt, dass wir mehr Bildung und Aufklärung brauchen. Historisch folgte nach der Renaissance die Aufklärung, das Zeitalter der Vernunft und dessen Ideale von geistiger Freiheit, Gleichheit, Bildung und Toleranz. Diesen Geist der Aufklärung benötigen wir heute wieder. Der bedeutendste Philosoph der Aufklärung war der deutsche Denker Immanuel Kant, von dem auch der Leitsatz der Aufklärung stammt, Sapere aude, habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Nach Kant ist Aufklärung der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Wir sollten uns heute sehr kritisch fragen, inwieweit uns der technologische Fortschritt in vielen Bereichen unseres täglichen Lebens zu einer selbstverschuldeten Unmündigkeit verführt und welche Folgen das für uns haben kann. Wo ziehen wir selbstbewusst Grenzen und haben wieder den Mut, uns unseres eigenen Verstandes zu bedienen? Das hat nichts mit technologischer Phobie zu tun, sondern mit der sehr elementaren Frage, ob wir es ethisch vertreten können, dass wir momentan Maschinen und Systeme entwickeln, die uns nicht nur in vielen Bereichen überflüssig und unfrei werden lassen, sondern uns bald auch weit überlegen sein können. Ich plädiere zusätzlich zu einer Rückkehr zur Intelligenzhierarchie. Die Intelligenzhierarchie besagt, dass jedes intelligente Wesen, das eine Theorie über das Verhalten anderer intelligenter Systeme besitzt und deren Mechanismus erklären kann, eine Intelligenzstufe höher ist als das durch die Theorie erklärte System. Da Menschen künstliche Intelligenz entwickeln, produzieren und programmieren, sind sie im Besitz von Theorien über diese künstlichen Systeme. In der Intelligenzhierarchie stehen sie also immer eine Stufe höher als die von ihnen geschaffenen Systeme. Nun trifft das erwiesenermaßen nicht auf alle Menschen zu. Laut dieser Argumentation würde ich nämlich, trotz eines bereits bewiesenen, hoffentlich bewiesenen Intellekts, nach dieser Definition ziemlich unterhalb eines informationsverarbeitenden Systems stehen, da ich weder künstliche Intelligenzen entwickeln noch deren Mechanismus verstehen kann. Daher geht es bei der Intelligenzhierarchie um das gesellschaftliche Gesamtsubjekt, repräsentiert in seinen Spitzenkönnern. Daher kann man die Intelligenzhierarchie zusammenfassend so definieren: Solange künstliche, hochintelligente, informationsverarbeitende Systeme keine Menschen mit ihrer Geschichte, ihrer Würde, ihren Emotionen und Idealen konstruieren können, ist die prinzipielle intellektuelle Überlegenheit der Menschen über die künstliche Intelligenz erwiesen. In diesem Satz steckt aus meiner Sicht nicht nur ganz viel Humanismus in einer technisierten Welt, sondern gleichzeitig die Grundlage für die Bändigung der grenzenlosen Bedenkenlosigkeit, die aus dem Silicon Valley in die Welt zu schwappen droht. Digitalisierung, Industrie 4.0 und die rasanten Entwicklungen in der Erforschung künstlicher Intelligenzen entfesseln nicht nur eine unglaubliche Veränderungswelle, sondern auch eine große Machtverschiebung zwischen denen, die verstehen, was da gerade passiert, und zwischen denen, die das nicht tun. Zwischen denen, die gestalten, und zwischen denen, die langsam oder schnell zu den Opfern dieser Veränderung werden. Eine solche Machtverschiebung sollte im besten Fall bei denen, die diese Machtverschiebung zu verantworten haben, zu einem erhöhten Verantwortungsbewusstsein führen. Das ist nicht der Fall. Wir brauchen also nicht nur mündige und verantwortungsvolle Nutzer und Konsumenten, nämlich uns, die wir als Masse von unten kommend, vielleicht zukünftig als Einzige, die Marktmacht haben, verantwortungslos handelnde Unternehmen zu bremsen und abzustrafen. Wir brauchen zukünftig auch verantwortungsvoll agierende Techniker, Entwickler und Erfinder, natürlich auch in der weiblichen Form, die sich nicht nur als Rädchen im Getriebe sehen, sondern denen bewusst ist, dass ihr Handeln Folgen hat. Das Stichwort lautet hier Ethical Computing. Und hierzu diskutieren zurzeit fast ausschließlich nur Philosophen, die oft wenig Ahnung von der Technik haben, und das halte ich für ein Problem. Last but not least brauchen wir mutige, authentische und werteorientierte Manager und Managerinnen, die sich nicht nur an der Quartalsdenke orientieren, sondern nachhaltige Zukunftskonzepte entwickeln und umsetzen. Manager und Managerinnen, die nicht alles schlucken, sondern hinterfragen, die immer wieder den Rückschluss zur Intelligenzhierarchie ziehen, aufklären und humanistische Science-Fiction entwickeln. Ich komme zum Schluss noch einmal zurück zu Isaac Asimov. Neben seinen drei Gesetzen der Robotik hat er vice versa seine Robotergesetze auch auf den Menschen projiziert. Faszinierenderweise sind seine Gesetze der Humanistik aktueller denn je und könnten uns als zukünftiges Leitbild dienen. Seine Gesetze lauten: Ein Mensch darf keinen Mensch verletzen oder durch Untätigkeit zu Schaden kommen lassen. Ein Mensch muss einem Roboter Befehle geben, die die robotische Existenz bewahren, es sei denn, solche Befehle fügen einem Menschen Schaden zu. Ein Mensch darf einem Roboter nicht schaden oder ihn durch Untätigkeit zu Schaden kommen lassen, es sei denn, dieser Schaden ist zwingend notwendig, um einen Menschen vor Schaden zu bewahren oder einen lebensnotwendigen Auftrag durchzuführen. Dem habe ich nicht mehr viel hinzuzufügen. Wir Frauen spielen eine wichtige Rolle bei der kommenden Neugestaltung von Arbeit, Wirtschaft und Gesellschaft. Mehr denn je gilt daher, Gesicht zeigen, diskutieren und mitmischen. Vielen Dank.
Trennung von Zeit und Geld in der Fabrik der Zukunft? Technik wird lediglich als Arbeitsmittel gebraucht und ersetzt den Menschen nicht. Dafür brauchen wir aber in Zukunft verantwortliche Erfinder und Erfinderinnen, die sich nicht nur als Rädchen im Getriebe sehen, denen bewusst ist, dass ihr Handeln Folgen hat. Das Ethical Computing, was heute hauptsächlich von Philosophen diskutiert wird, die wenig Ahnung von der Technik haben, muss in die Handlungen der Techniker Einzug finden. Wir brauchen mutige Manager und Managerinnen, die nachhaltige Zukunftskonzepte entwickeln und umsetzen und sich nicht nur an Quartalszahlen orientieren. Soweit der Vortrag von der Zukunftsphilosophin Melanie Vogel. Wer mehr über Melanie Vogel wissen möchte, erreicht sie über ihre Homepage melanie-vogel.com. Nach der Pause hören wir noch eine Zusammenfassung der kalifornischen Ideologie.